Domradio Reisen.
Mit Heike Sikuni, hallo. Ja, und in Domradio Reise, da sind wir heute unterwegs in Sachen Advent, also auf Weihnachtsmärkten. Wir hören uns an, was es alles für Bräuche gibt. Aber wir sind auch unterwegs abseits vom Trubel in kleinen, entlegenen Orten. Und da erzählen wir Ihnen zum Beispiel von Advent in den Bergen. Wann ist es am schönsten im Advent, wenn man sich nämlich auf dem Weihnachtsmarkt mit Freunden, mit Kollegen, mit Verwandten trifft? Machen wir auch. Wir haben heute eine Fachfrau eingeladen, die mit uns über die Weihnachtsmärkte schlendert und uns viel über deren Herkunft erzählen wird. Und das ist die Brauchtumsforscherin Dagmar Hähnel. Ich freue mich drauf. Weihnachtsmärkte sind ja heute unser Thema in Domradio Reisen. Und obwohl wir hier in Domradio ja oft denken, warum sollen wir denn woanders hinfahren, hier direkt zu unseren Füßen am Romkalliplatz, da drängen sich so viele malerische Holzhäuschen mit roten Dächern um eine riesige Tanne. Schöner und heimeliger kann es doch eigentlich nirgendwo anders sein. Doch, sagt jetzt bestimmt unser Studiogast, es ist eine Gästin eigentlich, Dagmar Hähnel. Sie ist Brauchforscherin beim Landschaftsverband Rheinland, beim Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte. Und wird uns heute was erzählen über Weihnachtsmärkte. Schön, dass Sie da sind. Habe ich recht, dass Sie sagen, ach, Weihnachtsmärkte gibt es auch woanders schön?
Es gibt ganz, ganz viele schöne Weihnachtsmärkte, aber im Prinzip, ich möchte nicht so gerne vergleichen, denn ich glaube, jeder hat so ein bisschen was Eigenes und hat auch immer eine besondere Beziehung zu dem Ort, wo das Ganze stattfindet, zu den Menschen da, und von daher, also von mir keine Wertung.
Da kommt gleich die wissenschaftliche Betrachtung raus. Fangen wir auch mal eigentlich ganz vorne an. Wir wollen jetzt erstmal wissen, wo sind die denn eigentlich entstanden, die Weihnachtsmärkte? Gab es dann Erfinder oder ist das wie so oft im Leben, dass an vielen Orten gleichzeitig dann so eine Idee Wirklichkeit wird?
Also die ersten Weihnachtsmärkte, die gibt es schon im späten Mittelalter, die ersten Belege. Und es gibt keinen Erfinder, Sie haben ganz recht, das ist so wie ganz oft im Leben. Irgendjemand fängt damit an und dann breitet sich das aus, wenn man das irgendwie schön und nett findet. Und es geht eigentlich los mit allgemein diesen Marktrechten im Mittelalter. Die gab es zu besonderen Tagen, zu besonderen Anlässen. Und der Markt fand dann um die Kirche statt. Das war ein Recht, bestimmte Dinge zu verkaufen, die man sonst nicht verkaufen durfte. Und die Weihnachtszeit, die Adventszeit, war in der Vergangenheit eine besondere Zeit. Das bäuerliche Arbeitsjahr war vorbei. Die Menschen hatten Zeit. Die Menschen hatten ihren Lohn bekommen. Das heißt, sie hatten auch Geld. Und von daher waren diese Weihnachtsmärkte oder Nikolausmärkte, manchmal war es nur einen Tag, manchmal auch ein paar Tage, rund um die Kirche eigentlich auch so ein Punkt zusammenzukommen, was zu essen, Dinge zu kaufen, auch für den Haushalt zu kaufen. Im Prinzip ganz ähnlich wie heute.
Sie haben gerade gesagt, Dinge, die man sonst nicht verkaufen durfte. Was waren denn das für Dinge?
Also mit den Marktrechten war das Recht verbunden, zum Beispiel Alkohol mit auszuschenken zu bestimmten Tagen. Man hat zum Beispiel Spielzeug im Mittelalter nicht irgendwo im Laden kaufen können, sondern das haben halt Spielzeugmacher dann auf diesen Märkten verkauft. Auch bestimmte Lebensmittel, die Lebkuchen zum Beispiel, die besonderen Weihnachtsgebäcke, Spekulatius, aber auch Stoffe für Kleidung, Töpfe, Haushaltsmaterialien, bestimmte Gewürze, die da verkauft wurden. Im Prinzip auch sehr bunt und ein sehr breites Angebot.
Also es spielte immer schon der Handel eine Rolle auf den Weihnachtsmärkten. Wie sah es denn aus mit Vergnügungen? Heute haben wir ja auch manchmal sogar Karussells dabei oder irgendwelche Buden oder Kasperletheater, sowas in der Richtung. Gab es das dann auch schon?
Ja, also das Vergnügen und Weihnachtsmarkt gehörte von Anfang an schon zusammen. Alleine schon dadurch, weil es war etwas Besonderes, auch im Winter diesen Markt draußen zu haben, in dieser ruhigen Zeit zusammenzukommen. Da wird auch mit Lichtern, mit Kerzen gearbeitet worden sein, dass also eine besondere, eine heimelige Stimmung war, die schon etwas Besonderes war, die auch Spaß gemacht hat. Dann kamen natürlich zu solchen Anlässen halt die Leute, die zu solchen Märkten immer kommen, die Gaukler, die Zauberer, die halt da auch aufgetreten sind und für Vergnügen gesorgt haben.
Und wie lange dauerte dann damals so ein Weihnachtsmarkt? War das auch so eine lange Angelegenheit wie jetzt bei uns, wirklich 4 Wochen, der ganze Advent?
Also, dass es wirklich 4 Wochen über den ganzen Advent ging, war relativ ungewöhnlich, glaube ich auch nicht. Also ich wüsste keinen Beleg, wo das so lange gewesen ist. Häufig war es oft nur einen Tag, also die Nikolausmärkte zum Beispiel. Nikolaus, der Tag, der 6. Dezember, ist ja, wir müssen auch daran denken, dass die Adventszeit war eine Fastenzeit. Und diese Fastenzeit begann mit St. Martin. St. Martin war der letzte Tag, wo auch nochmal gefeiert wurde. Und Nikolaus war mit Fasten, wo das Fasten gebrochen wurde, ein bisschen gefeiert wurde, ein bisschen karnevalesk das Ganze, sodass an diesem Tag der Markt auch ganz gut platziert war. Ansonsten so ein Wochenende im späten Advent vielleicht mal, aber dass es wirklich so lange sich ausdehnt wie heute, das war ungewöhnlich.
Und gab es denn Regionen, die viel schneller waren in Sachen Weihnachtsmärkte, wo die Leute das auch viel mehr geschätzt haben und andere, die hatten da erstmal lange nichts mit zu tun?
Also es waren vor allen Dingen im Mittelalter die Städte, also die großen mittelalterlichen Städte. Da denke ich an Nürnberg, da denke ich an Wien. Berlin ist auch ein relativ früher Weihnachtsmarkt. Das sind Orte, an denen das relativ früh war, weil einfach auch viele Menschen dort gelebt haben und auch gezielt zum Weihnachtsmarkt aus der Umgebung hingereist sind.
Und wie sieht's aus mit den Nürnbergern? Die rühmen sich ja, dass sie den ersten richtigen großen Christkindlmarkt hatten.
Genau, das ist sozusagen der erste richtig große, auch unter dieser Bezeichnung schon, der Christkindlmarkt. War vielleicht auch ein ziemlich guter Marketing-Einfall auch damals schon.
Das sagt Dagmar Hähnel. Wir reden mit ihr heute über Weihnachtsmärkte und auch über Adventsbräuche. Und als erstes nehmen wir sie aber gleich mal mit ins Erzgebirge, dahin, wo ganz besondere Weihnachtsmarktprodukte entstehen. Wir reden ja heute in Domradio Reisen über Weihnachtsmärkte und da wollen wir jetzt mal gucken, woher denn die Waren kommen, die da so angeboten werden. Das sind ja heute oft Sachen, die gar nicht unbedingt mehr was mit Weihnachten zu tun haben, also Hausschuhe und Schmuck, aber eben auch Weihnachtskugeln, Kerzenpyramiden und Schwibbogen. Da musste ich mal nachgucken, was das überhaupt sind. Schwibbogen aus dem Erzgebirge. Dagmar Hähnel ist unser Studiogast heute. Die kann uns das wahrscheinlich super erklären.
Ja, das sind halt bogenförmige, so aus so ganz dünnem Holz geschnitten, wo man Kerzen draufgestellt hat. Kerzen und halt eben auch diese gedrechselten Holzfiguren, für die das Erzgebirge ja sehr, sehr bekannt ist. Und die Produktion beginnt so im 19. Jahrhundert und wird verkauft auf den Weihnachtsmärkten in ganz Deutschland.
Und was die auch noch haben, das sind diese Kerzenpyramiden. Die kennen auch ganz viele. Und die schönste Zeit im Erzgebirge, die ist jetzt auch die Adventszeit, denn kaum sonst irgendwo in Deutschland sind gerade in diesen Wochen die Tage so stimmungsvoll. Der Bergbau hat nämlich die Region geprägt und auch die Weihnachtstraditionen. Und da finden in vielen Städten des Erzgebirges Bergparaden statt. In Freiberg zum Beispiel immer am Samstag vor dem zweiten Advent und dahin nehmen wir sie jetzt schon mit.
Das letzte Freiberger Bergwerk wurde zwar vor etwa 40 Jahren geschlossen, doch die Bergbruderschaften pflegen die Tradition und kommen in historischen Uniformen zur Bergparade. Die Männer in Weiß haben über Tage das Erz verarbeitet und alle in Schwarz waren Untertage.
Das sind Bergleute, ja. Da gibt es die Bergleute, Bergzimmerer, Bergschmiede, ja, Bergmaurer.
Und die Jungkerle hier vorne sind die Bergstudenten.
Das sind Bergstudenten, ja.
Die Akademisten.
Schon vor 240 Jahren wurde die Bergakademie gegründet und gilt als älteste Bergbauhochschule der Welt. Die Bergparaden in der Adventszeit haben eine lange Tradition. Ein Privileg, das neben dem Militär in Sachsen nur den Bergleuten zustand.
Ja, die Bergleute waren eine Kaste für sich allein, wie man so sagt früher. Die hatten bestimmte Privilegien. Sie wurden vom König und so weiter gefördert, weil sie ja den Reichtum für den Staat gebracht haben.
1168 sollen Fuhrleute aus dem Harz im Erzgebirge das erste Silber gefunden haben, im Gebiet der heutigen Freiberger Altstadt. Schnell gründete Markgraf Otto der Reiche die Stadt am Freien Berg. Der sieht man ihren damaligen Reichtum heute noch an. Das repräsentative Rathaus nimmt eine ganze Längsseite des großen oberen Marktes ein. Die anderen Häuser am Markt sind mit 5 bis 7 Stockwerken für die damalige Zeit richtige Hochhäuser, erzählt die Freiberger Tourismuschefin Monika Kutsche.
So wie es da steht, 15. bis 17. Jahrhundert. Das Besondere ist diese steilen Traufdächer, die Petrikirche schaut auf den Obermarkt, diese prächtigen Patrizierhäuser mit ihren Bogenfenstern und reich verzierten Portalen. Und wenn man einfach mal rund guckt, überall werden Sie sehen, die Arbeit des Bergmanns ist auch in Stein gehauen und nachgestellt.
Auf dem Marktplatz dreht sich eine riesige Weihnachtspyramide mit Figuren der Weihnachtsgeschichte und natürlich aus dem Bergbau. Gerade die Adventszeit ist im Erzgebirge seit Jahrhunderten eine besondere. Am ersten Advent beginnt der Lichterglanz. Jedoch kein buntes Geflacker, nur weißes Kerzenlicht. In den Fenstern stehen geschnitzte Bergmänner und Engel mit Kerzen in den Händen. Einst konnte man an deren Anzahl erkennen, wie viele Kinder die Familie hatte. Die vielen Kerzen waren Antwort auf die ständige Dunkelheit, die die Bergleute im Winter umgab. So ist auch der Freiberger Dom keine düstere Kirche wie andere aus der Zeit.
Wenn sie dann schon in die Kirche gegangen sind, wollten sie nicht wieder das Düstere haben. Das hatten sie ja Bergwerk genug, sondern in der Kirche auch ein bisschen Freiheit, Luft. Licht.
Nach der stimmungsvollen Bergparade gehen Freibergbesucher in den Dom zum Weihnachtsoratorium. Die Bergleute ziehen in die Petrikirche zur Mettenschicht. Dieser hat auch ihren Ursprung im Bergwerk und wird immer noch spät am Heiligabend in den Kirchen im Erzgebirge gefeiert. Im Advent laden auch einige Besucherbergwerke ein zur Mettenschicht Untertage.
Mettenschicht ist eigentlich die letzte Schicht des Bergmanns im alten Jahr. Wurde den ein bisschen gefeiert nach der harten Arbeit. Nochmal dem Berg gedanken, dass er nichts getan hat das ganze Jahr über, dass er alle noch leben. Ich meine, es war ja nicht ungefährlich, die Arbeit.
Bergparaden werden in vielen Städten des Erzgebirges veranstaltet. Die letzte, ganz große, immer am 4. Advent in Annaberg. Und jeder endet mit der Hymne der Bergleute.
Blick auf, Blick auf.
Ja, Regine Heim hat uns erzählt von Freiberg. Sie hatte einen Adventsbesuch gemacht, Freiberg mitten im Erzgebirge. Und wir reden gleich über Weihnachtsmärkte, wie sich das dann nach dem Mittelalter weiterentwickelt hat und was es vielleicht sonst noch für liebgewonnene Adventsbräuche gibt. Weihnachtsmärkte und die Adventszeit sind ja heute unser Thema in Domradio Reisen. Und da haben wir mit Dagmar Händel gerade schon drüber gesprochen, wie das alles angefangen hat mit den Weihnachtsmärkten im Mittelalter, so rund um die Kirche, klein und heimelig, in den Städten vor allen Fällen. Wie ist es denn dann weitergegangen mit den Weihnachtsmärkten?
Ja, mit den Weihnachtsmärkten geht es im Prinzip weiter wie mit ganz, ganz vielen solchen Bräuchen. Das schläft so im 18. Jahrhundert so ein bisschen ein, also verändert sich auch nicht großartig. Und im 19. Jahrhundert boomt das Ganze. Das 19. Jahrhundert ist so eine Zeit, wo im Prinzip Weihnachten, ich sag mal, zu einem ganz wichtigen Fest wird. Ist eigentlich ein bisschen absurd. Das ist ja eine Zeit mit Industrialisierung, Säkularisierung, wo, ich sag mal, die kirchliche Deutung ein bisschen Bedeutung verliert. Und es wird überlagert und neu besetzt mit so einer Idee vom Bürgerlichen, die bürgerliche Familie, bürgerliche Werte werden plötzlich in dieses Weihnachtsfest eingebracht, über die Geschenke zum Beispiel. Dieses sehr stark Romantische, was damit reinkommt, also die besondere Weihnachtsästhetik, die wir heute haben, mit diesem kuschelig, gemütlich, romantisch, das entsteht im 19. Jahrhundert.
Und da breitete sich das dann auch aus, von den Städten ins Land rein.
Genau, da wird es immer mehr. Ist natürlich auch, Sie haben es vorhin schon gesagt, es hat immer auch einen wirtschaftlichen Aspekt mit dabei. Und was eigentlich sehr schön ist, wenn man so Abbildungen anschaut. Der Weihnachtsmarkt wird dann in dieser Zeit zu so einem ganz beliebten Weihnachtsmotiv. Auf den Postkarten, die auch in genau dieser Zeit entstehen, die man sich schickt, ist der Weihnachtsmarkt oft dabei. Und da sieht man auf diesen Bildern so eine idealisierte Weihnachts-Winterwelt. Also es ist immer verschneit. Die Leute kaufen da mit niedlichen Kindern beim Engelchen ihre Geschenke. Und also wenn man so eine Idee haben möchte, was so in den bürgerlichen Köpfen so als Ideal von Familienweihnachten war, dann muss man sich diese Postkarten angucken.
Und dazu gibt es ja auch noch Adventsbräuche. Da fällt mir jetzt als erstes mal der Kalender ein. Wie lange gibt es den denn eigentlich schon?
Den Kalender, den gibt es im Prinzip schon ein bisschen länger, aber ich sag mal so, wie wir ihn heute kennen, mit den Kläppchen und der Schokolade oder den kleinen Geschenkchen drin, das ist auch ein Produkt des, ich sag mal, ganz späten 19. Jahrhunderts und dann vor allen Dingen des frühen 20. Denn da quasi die Schokoladenindustrie boomt. Schokolade lässt sich dann in dieser Zeit preiswert und schnell und in Masse herstellen und das kommt auf eine relativ wohlhabende, gerade im ganz frühen 20. Jahrhundert, um 1900 ist ja so eine wirtschaftlich sehr, geht es den Menschen sehr, sehr gut. Halt eben auch auf so eine Konsum- und Käuferschicht.
Ach, das war dann eine gute Idee, dass das Kind dann morgens jeden Morgen Schokolädchen kriegt, war auch wieder eine Marketing-Idee.
Genau, wunderbar. Aber im Prinzip ist diese Vorbereitung auf das Weihnachtsfest, dieses Zählen der Tage, das ist eine ältere Tradition. Das gab es früher auch. Sehr schön ist ein Beispiel von meinem ehemaligen Kollegen Alois Döring, die Strohhalmkrippe. Das immer, wenn das Kind ein Gebet vollzogen hat in der Adventszeit, durfte es einen Strohhalm in die Krippe legen, damit es das Christkind, wenn es dann Weihnachten kommt, schön kuschelig weich hat. Das sind natürlich auch so Vorbereitungen auf dieses Fest, das zweitwichtigste christliche Fest. Also in früheren Zeiten war das der zentrale Sinn auch der ganzen Adventszeit. Also, und das hat sich sehr stark verändert.
Das spiegelt sich ja eigentlich auch im Adventskranz wieder. Ja. Ne? Also erst eine Kerze, dann zwei. Wie lange gibt es den?
Der entsteht auch im 19. Jahrhundert und zwar in Hamburg im Zuge so einer pädagogischen Einrichtung, das sogenannte Rauerhaus, wo schwer erziehbare Jugendliche gelebt haben und wo man auch so mit reformpädagogischen Ansätzen gearbeitet hat. Rituale waren dem Wiechern, hieß der Leiter, waren da sehr wichtig und quasi, der war protestantischer Pfarrer und das Weihnachtsfest war sehr, sehr wichtig und sich darauf vorzubereiten, halt eben mit so einem Lichterbrauch, das wurde da das erste Mal vollzogen und hat sich dann im frühen 20. Jahrhundert also flächendeckend in die Wohnzimmer ausgebreitet.
Aber da sieht man mal, dass so ein Ritual oft eben auch ein neues Ritual eine Lücke besetzt, dass die Leute das gerne mögen.
Diese Rituale sind sehr, sehr wichtig, halt eben gerade, weil so besondere Zeiten und besondere Ereignisse damit markiert werden und herausgehoben werden. Und Rituale verändern sich, weil sich halt die Welt verändert, sich Werte verändern sich. Aber trotzdem bleiben wir dabei, diese Dinge rituell zu gestalten. Und deswegen erzählen diese Bräuche und Rituale auch immer was in ihrer genauen Ausformung über, ich sag mal so, dieses Zeitfeeling, also dass das 19. Jahrhundert anders getickt hat als wir heute, das kann man genau an diesen Weihnachtsbräuchen lesen.
Und nach so viel Theorie wollen wir jetzt gleich erst nochmal in die Praxis gehen. Wir nehmen Sie nämlich mit auf den Christkindlmarkt, nicht nach Nürnberg, sondern nach Bayreuth. Bayreuth, das ist nicht allein Wagner und schon gar nicht im Advent, wenn auf dem Marktplatz der Christkindlmarkt die Besucher und Händler gleichermaßen anlockt. Denn hinter dem großen fränkischen Nachbarn Nürnberg muss man sich in Bayreuth keinesfalls verstecken. Das hätte auch die Lieblingsschwester Friedrich des Großen, Markgräfin Wilhelmine, sicherlich unterschrieben. Auch wenn der Christkindlmarkt erst nach ihr nach Bayreuth kam.
Das Land Bayreuth ist wohl das Land mit den hässlichsten Menschen der Erde. Es gibt hier nicht ein schönes Gesicht, wohl aber durchwegs hübsche Gestalten. Den Untertanen sieht man die dicke Bergluft zumeist an. Außerdem benötigen sie 10 Jahre, um guten Abend und guten Tag sagen zu lernen und weitere 10, um eine höchst linkische Verbeugung zu machen.
Markgräfin Wilhelmine hatte Bayreuth nicht auf Anhieb lieb, aber sie kannte ja auch nicht den Christkindlesmarkt. Seit der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts lässt er Kinderaugen leuchten und Herzen aufgehen, wenn das Christkind ihn eröffnet.
Das Christkind lädt zu seinem Markte ein. Und wer da kommt, der soll willkommen sein.
Vergessen ist das Winterdorf um die Ecke, das seit Ende Oktober schon Hüttenfeeling und laute Schlagermusik verbreitet. Der hohe Weihnachtsbaum überragt alles. Von ihm ausgehend reihen sich die Verkaufsstände auf dem länglichen Marktplatz aneinander. Klaus Völkel von der Händlervereinigung.
Ja, wir sind 47 Budenbetreiber. Wir kommen von München, von Salzburg. Und ja, die Vielfalt vom Christkindlmarkt ist eigentlich groß bei uns hier. Nicht nur Essen und Trinken bei uns. Sie können von der Klobürste bis zum Pullover Pfannen bei uns eigentlich alles kaufen auf dem Weihnachtsmarkt.
Die Kulisse und das Angebot sprechen alle Sinne an. Wer seine Eindrücke sortieren möchte, dem sei die Orgelmusik in der Schlosskirche empfohlen. Seit fast 30 Jahren bietet Regionalkantor Christoph Krückel diese ansprechende Abwechslung an. Manchmal bohrte er schon dicke Bretter.
Das ist die Liebenswürdigkeit der Bayreuther, die man sich über 20 bis 30 Jahre lang erkämpfen muss. Aber dann sind sie sehr freundlich und sehr zugänglich und kommen auch einem selbst entgegen. Was auch begeistert hier in der Stadt, das ist, dass man sehr viel Raum hat für die eigene Entfaltung. Also in unserem Beruf, im künstlerischen Beruf, ist das eine wunderschöne Sache.
Von außen wie von innen erwärmt, lässt man sich wieder über den Christkindlesmarkt treiben, der jenseits von Wagner ein guter Grund ist, Bayreuth zu besuchen. Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe sieht es gern.
Wird angenommen von den Bayreuthern, auch von den Besuchern aus nah und fern. Ich habe heute so ein bisschen in die Runde gehört. Wir haben heute auch etliche Besucher, die mehrere hundert Kilometer angereist sind. Es ist auch ein Wirtschaftsfaktor, das ist klar, aber nicht vorrangig. Es gehört zum Flair der Stadt.
Mein Markt bleibt immer jung, solange es Bayreuth gibt und die Erinnerung.
Ja, klingt gut, was uns Heinz Schindler da erzählt hat vom Christkindlesmarkt in Bayreuth und was es hier bei uns alles zu entdecken gibt auf den Weihnachtsmärkten heute. Darüber reden wir in der nächsten Stunde von Domradio Reisen.
Domradio Sehnsucht. Musik aus fernen Ländern.
Ja, und die Musik passt natürlich zu unserem Thema heute. In Domradio Reisen sind wir ja unterwegs auf den Weihnachtsmärkten. Übermorgen ist ja auch schon der erste Advent. Die Besinnlichkeit läuft auch Hochtouren. Und so natürlich auch wieder das Geschäft mit der Weihnachtszeit. Sehr sympathisch macht das seit Jahren die englische Kaufhauskette John Lewis. Die machen sich immer viel Mühe, den Weihnachtseinkäufen und dem Schenken an sich einen emotionalen Charakter zu verleihen. Dazu drehen sie einen fantasievollen Kurzfilm und beauftragen dann einen Musiker, eigens dafür produzierte Musik zu schreiben. Dieses Jahr darf das die norwegische Sängerin Aurora machen. Sie erzählt die Geschichte vom Mann im Mond. Ein kleines Mädchen sitzt mit einem Teleskop an ihrem Fenster und tatsächlich, da sieht sie ihn, einen alten Herrn, der einsam und traurig auf dem Mond rumsitzt. So darf Weihnachten aber nicht aussehen und also packt das Mädchen ein Geschenk, bindet es an ganz viele Gasballons und siehe da, das Geschenk kommt an und der Mann im Mond, der schäumt über vor Gerührtsein. Half the World Away von Aurora.
I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty and I can feel the warning signs running around my mind.
Ein Adventslied haben wir da gerade gehört, was im Kaufhaus gespielt wird. Dagmar Hennel, unser Studiogast heute. Ihre Musik?
Nicht so wirklich, ehrlich gesagt.
Ja, es gibt ja auch noch was anderes an Weihnachten als Kaufhäuser und als Einkaufen gehen. Und da kommen Sie nämlich, wollen wir jetzt schon mal die Gelegenheit nutzen, da kommen Sie nämlich nächste Woche nochmal wieder hier am Mittwoch um 17 Uhr zu uns ins Domforum. Und was werden Sie dann alles erzählen?
Ja, nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich da schon sehr drauf. Da geht es um die Frage, früher war mehr Lametta. Und ich spreche mit dem Psychologen, Herrn Dr. Domke und einem Moderator vom Domradio hier über, wie sich eigentlich Weihnachten verändert hat, was uns in unserer heutigen Gesellschaft noch bedeuten kann. Und ich bin sehr gespannt.
Wir sind auch sehr gespannt. Gleich werden wir dann nochmal weitermachen mit den Weihnachtsmärkten. Ja, gerade haben wir noch gehört vom Christkindlesmarkt in Bayreuth. Und wenn man drei Leute fragt, welches ist denn für Sie der schönste Weihnachtsmarkt, dann kriegt man wahrscheinlich vier verschiedene Antworten. Mit der Frage nach dem Schönsten, da kommen wir wahrscheinlich auch heute nicht weit. Aber wir haben ja eine Wissenschaftlerin da, wir haben es am Anfang schon gehört, Sie gucken da ganz anders drauf. Wo lacht denn Ihr Herz als Brauchforscherin über Weihnachtsmärkte, die man sich jetzt so angucken kann?
Ja, also ich persönlich mag diese Weihnachtsmärkte, die dann vielleicht nicht ganz so, wo es nur um den Kommerz ging und wo nur im Prinzip Pommes und Currywurst und Glühwein verkauft wird, sondern auch noch andere Dinge. Und ich mache jetzt mal ein bisschen Werbung für meine Kollegen in den LVR Freilichtmuseen. Ja. Sowohl in Lindlar als auch in Kommern gibt es ganz, ganz interessante Advent im Museum, heißt es immer. Das ist jeweils an den Adventssonntagen, aber auch nicht jeden Sonntag. Also schauen Sie ins Internet nach dem Programm mit einem weihnachtlich-adventlichen Programm, wo halt eben auch alte Traditionen aufgegriffen werden, wo auch Buden sind, wo historische Dinge verkauft werden und wo man in diesen Freilichtmuseen, die ja auch sozusagen so ein besonderer Ort sind, auch so eine ganz besondere historische Weihnachtsstimmung zaubert. Das ist, finde ich, sehr, 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 sehr schön.
Was für Traditionen kann ich denn da zum Beispiel kennenlernen?
Beispielsweise alte Handwerke, die vorgeführt werden oder halt eben, dass so Backmodeln für Spekulatius und solche Dinge verkauft werden, mit Rezept und mit frisch gebackenem dann auch mit dazu. Der Museumsbackofen wird angeworfen zu der Zeit, um halt eben Plätzchen zu backen nach alten Rezepten. Das sind so die Dinge. Geschichten werden erzählt für die Kinder.
Also man merkt, der Ort ist auch schon wichtig, wo so ein Weihnachtsmarkt stattfindet. Ja. Mhm. Da lässt man sich ja auch ganz viel einfallen. Schiffe habe ich auch gesehen, gibt es ja auch Weihnachtsmärkte auf Schiffen.
Ja, Weihnachtsmärkte auf Schiffen, das ist vielleicht auch eine schöne Sache. Man steigt auf, manche legen auch ab und fahren dann ein Stück und andere liegen halt nur im Hafen und haben halt den Schiff als Ort. Das ist was Besonderes. Ein etwas besonderer Ort für einen Weihnachtsmarkt ist auch, das ist in der Region um Ahrweiler, da gibt es eine Klosterruine. Wo in dieser Ruine der Weihnachtsmarkt aufgebaut ist. Das ist sehr, sehr stimmungsvoll. Und was ich auch sehr schön finde, Schloss Meuland am Niederrhein, wo man den Besuch des Weihnachtsmarktes, der ist dann um, dieses ist ein Wasserschloss halt eben, um dieses Schloss herum sind die Bütchen aufgebaut, sehr stimmungsvoll und man kann es dann verbinden auch noch mit einem Museumsbesuch.
Glühwein, wir haben schon gehört, Alkohol durfte auch im Mittelalter dann schon verkauft werden. Glühwein, ist das eigentlich eine Erfindung, die neuer ist? Das gehört ja für viele dazu oder gab es den immer schon?
Nein, Glühwein ist halt eben etwas, was es schon ganz, ganz lange gibt. Schon in Rom wurde der Wein mit Gewürzen und Zucker, manchmal auch mit Honig, angereichert, damit er besser schmeckte, damit er auch gerade im Winter, sage ich jetzt mal, diese Gewürze haben ja auch eine Heilwirkung oder auch eine fürs Immunsystem eine Wirkung. Das hat man also schon ganz lange gewusst und auch gemacht.
Ich war bei Dessau im Osten mal auf einem Weihnachtsmarkt, der war sehr, sehr traurig. Da gab es nur Autoscooter und Pommesbuden und so drei Streifen gab es dann irgendwie Tannengrün oder so. Das war also wirklich Kirmes mit einer kleinen Tanne dabei. Was würden Sie denn sagen, damit aus einem Weihnachtsmarkt wirklich auch ja, ein stimmungsvolles Erlebnis wird, das, wo man auch noch Bräuche spüren kann oder so? Was muss der haben?
Ich glaube, diese Märkte brauchen Menschen, die sie organisieren und durchführen, die sozusagen eine Vision von Weihnachten haben und die vielleicht was anderes ist als Pommes, Currywurst und Autoscooter. Und ich glaube, wenn diese Vision da ist, dann versucht man, die auch umzusetzen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das hängt, glaube ich, nicht davon ab, wie viele Kerzen man aufstellt, sondern mit dieser Idee, so einer Wärme, die man versucht weiterzugeben.
Musikbeschallung gehört da meistens leider auch dazu.
Ja, Musik gehört dazu. Das ist eine zweischneidige Sache, weil Musik, das kennen wir alle, Musik hat eine ganz, ganz emotionale Wirkung. Es gibt Musik, die zu Weihnachten gehört, die halt eben auch, ich sag mal, zum Brauch, zum Ritual dazu gehört. Weihnachtslieder haben in der Kirche ja auch eine ganz, ganz lange Tradition und die wurden auch bei den Weihnachtsfesten in den Familien und in den Zünften auch gesungen und gespielt. Also das hat schon eine Bedeutung. Wenn immer alles nur vom Band kommt, ist das was anderes, weil das selber singen und selber machen hat nochmal eine andere Qualität.
Das sagt Dagmar Hähnel. Sie ist Forscherin, Brauchforscherin beim Landschaftsverband Rheinland, genauer gesagt beim Institut für Landeskunde und Regionalgeschichte und hat uns heute viel erzählt über Weihnachtsmärkte, über Adventsbräuche. Haben wir irgendwas vergessen?
Bestimmt, weil über dieses Thema könnte man Stunden sprechen. Aber ich danke für die Aufmerksamkeit und ich fand diese Sendung hier sehr interessant. Danke.
Vielen Dank für diese Tipps. Und wie gesagt, wer wissen möchte, wo die Weihnachtsmärkte sind, beim Landschaftsverband in Kommern und in Lindlar, einfach mal auf der Seite gucken. Danke, dass Sie da waren. Ja, und eine schöne Weihnachtszeit wünsche ich Ihnen noch, Adventszeit auch.
Danke.
Stille Tage im Advent, die scheinen richtig kostbar zu sein und man muss sich schon ziemlich auf den Weg machen, um sie zu finden. Hoch oben in den Bergen, da gibt's sie aber. Im Wallfahrtsort Maria Alm zum Beispiel auf 800 Meter Höhe, da liegt der kleine Ort umrahmt von der Felskulisse des Hochkönigs. Eigentlich ist der Ort ein beliebter Wintersportort, aber die Skisaison, die beginnt erst mit den Weihnachtsferien. Vor Weihnachten lädt Maria ein zum Wallfahrtsadvent ein. Eine Gelegenheit für stille Tage, aber auch, um die Menschen dort mit ihren Bräuchen kennenzulernen.
Ein Sonntag im Advent in Maria Alm. Die Mittagsglocke der alten Wallfahrtskirche klingt über den stillen Ort. Der Friedhof rundum ist im Schnee versunken. Nur die schwarzen, schmiedeeisernen Kreuze ragen heraus und die roten Grablichter. Die Wintersonne, die bald wieder hinter den Bergkuppen der Grasberge verschwinden wird, wärmt ein wenig. Die Menschen im Ort scheinen den Tag und das Dorf noch ganz für sich zu haben. Die Skifahrer kommen erst ab den Weihnachtstagen. Seit dem Mittelalter ist Maria Alm ein Wallfahrtsort. Der Legende nach wurde einst ein Förster von einem Bär gerissen. Freunde beteten fortan an der Unglücksstelle.
Und mehr und mehr Leute sind hingegangen, eine Kapelle wurde gebaut und das Bild, also das Gnadenbild, das damals nur Marienbild hieß, das war natürlich sowieso am Kreuz da. Und die Kapelle war irgendwann nicht groß genug und deswegen haben sie das Bild in die Kirche übertragen und da, das war im Jahr 1600. Und dann hat dann es angefangen, die Wallfahrtskirche von Maria Alm. Seitdem gibt es hierher Wallfahrten.
Jan Wehr ist Engländerin. Sie ist mit ihrem Mann in Maria Alm hängen geblieben. Früher kamen sie zum Skifahren, jetzt bietet sie Ortsführungen an und Schneeschuhgänge, im Sommer Orchideenwanderungen. Ganz angetan ist sie von der spätgotischen Kirche mit ihrem hohen spitzen Turm, obwohl ihr der Barock, mit dem die Kirche innen ausgestattet ist, von zu Hause gar nicht vertraut war. Das Gnadenbild aus dem Mittelalter gibt es nur noch als Kopie. Umso beeindruckender ist das reiche Schnitzwerk der Altäre einheimischer Künstler, wie die Madonna am Hochaltar.
Die Madonna sitzt auf 7 Stufen und die Sonne scheint hinter ihr. Das Bild kommt von dem ersten Vers in den Offenbarungen. Es erschien ein Wunder im Himmel, eine Frau bekleidet mit der Sonne, mit einem Sickelmond an den Füßen, den Mond kann man sehen, und mit einer Krone von 12 Sternen auf dem Haupt. Von da aus sehen wir die Sterne nicht, aber wenn wir anschließend noch ein bisschen vorne gehen, das werden wir auch sehen können.
Unweit der Kirche im nahen Haus der Begegnung sind Krippen ausgestellt. Vor allem Einheimische kommen her, um zu staunen. Schüler haben die Krippen gebaut. Ganz selbstverständlich ist das Teil des Unterrichtes in der Schule.
Da gab es einen sehr berühmten Krippenbauer. Das ist der Schläfer Xandi. Der ist inzwischen schon verstorben. Und in der Schule, die Lehrer, die machen das weiter.
In Saalfelden.
In Saalfelden. In der Hauptschule.
Hier gibt's keine Schule.
In Maria Alm gibt es keinen Krippenbauverein, aber in Saalfelden, in Lofer, in Bruck gibt es überall Krippenbauvereine. Können auch Erwachsene dieses Handwerk lernen.
Erzählt Roswitha Foch, die sich im Ort engagiert und hier an diesem Sonntagnachmittag nach dem Rechten sieht. Früher durften nur die Buben Krippen bauen, die Mädchen mussten stricken. Heute werkeln Buben und Mädchen minutiös alle Details bis hin zur kleinsten Schaufel aus Dosenblech. Im Stil sind alle Krippen ähnlich. Eine alpenländische Hütte wird zur Herberge für Maria und Josef. Michael steht vor seiner eigenen Krippe.
Ja, wir hatten jede Woche 2 Stunden und sind aber auch am anderen Tag mal freiwillig am Nachmittag reingekommen, so 3 Stunden. Das hat so ungefähr 2 Monate gedauert, bis es fertig war.
Und die Krippe steht jetzt bei euch zu Hause?
Ja, ich stelle sie eigentlich hier aus, weil wir haben zu Hause fast keinen Platz.
Weil ihr so viele Krippen habt oder weil jetzt weil die zu groß ist?
Die ist fast zu groß eigentlich.
Brauchtum, gerade im Advent und zu Weihnachten, wie das Krippenbauen, ist in Maria Alm und rundum am Hochkönig noch ganz selbstverständlich. So das Anklöckeln jeden Donnerstag im Advent, wenn Gruppen von Haus zu Haus ziehen. Oder das Räuchern in 3 Rauhnächten von Heiligabend bis zum 6. Januar. Zimmer und Ställe werden dann geräuchert und gesegnet. Es wird gebetet und man wünscht sich Glück und Reim und Fried. An Heiligabend gehört das Bachelkochen dazu. Eine schlichte Mehlsuppe wird bereitet, von der nichts übrig bleiben darf. Und es gehört zum Brauchtum der gute Schnaps, wie der kostbare von der Vogelbeere.
Bei uns in unserer Höhenlage, wo wir wohnen, da wächst kein anderes Obst mehr. Da gibt es keine Äpfel, keine Birnen und nur die Vogelbeeren. Und da machen wir den Schnaps. Aber heuer war ein Jahr, da gab es keine Vogelbeeren. Da waren dann eben schon ganz wenig Beeren dran. Also hat sich nicht rentiert, den zu Schnaps zu brennen. Aber im letzten Jahr haben wir schönen Vogelbeerschnaps, sehr guten gemacht. Und da haben wir wieder ein paar Jahre genug, weil wir nehmen den fast nur für den Eigenbedarf oder halt als
wie viele Liter sind das, Eigenbedarf?
Eigenbedarf über Jahre gerechnet. Wenn man zum Beispiel mal 20 Liter macht oder 30 Liter, dann hat man wieder einige Jahre genug, weil der wird nicht im Großen verkauft, sondern meistens nur eben für Verwandtenbesuch genommen oder zum selber trinken am Wallerstammball, wird eigentlich nur für besondere Anlässe genommen. Oder bei uns gibt es den Brauch vom Fraubeten zum Beispiel. Da wird einer Vogelbeerschnaps gegeben, für die da ins Haus kommen zum Beten.
Erzählt der Landwirt Peter Burgschweider. In der Dämmerung besucht er mit seiner Familie den kleinen Adventmarkt nahe der Kirche von Maria Alm. Beim Brauch vom Vortragen, von dem er erzählt, werden 3 Marienbilder aus der Kirche im Advent täglich von Haus zu Haus weitergereicht. Ein Gebet und ein Stammballschnaps gehören dazu. Nahbei beim Glühpunsch genießt Dirk aus dem Sauerland den heimeligen Advent von Maria Alm. Seit Jahren kommt er schon im Advent, wenn der erste Schnee auf die Pisten fällt.
Alles familiär, ein bisschen gemütlich, nicht so mondän wie jetzt, was weiß ich hier, Ischgl oder diese großen Skiorte, wo so nur Halligalli ist. Man kommt mit den Leuten ins Gespräch, alle lieb.
Nur für wenige Stunden haben die kleinen, massiven Hütten des Adventmarktes von Maria Alm an den Adventwochenenden geöffnet. Und nur am Wochenende öffnen auch die Hotels. In den Tagen dazwischen haben die Einheimischen von Maria Alm den Advent noch ganz für sich, bevor sie dann ab den Weihnachtsferien die Gäste begrüßen, von denen die meisten wie Dirk schon seit Jahren kommen und vielleicht auch wie Jan für immer bleiben.
Stefan Quelitz war das mit einem adventlichen Besuch in Maria Alm. Der Ort liegt im Salzburger Land, nicht weit von Bad Reichenhall. 2000 Einwohner zählt der Ort und freut sich über Gäste, gerade im Advent. Adventskonzerte kann man erleben. Die Kirche ist im Inneren in fremdes, adventliches Gelicht getaucht. Informationen gibt's im Internet unter hochkönig.at. Ja, und damit war's das auch von Domradio Reisen. Ich bedanke mich fürs Mitreisen und sag Ihnen auch schon mal, was wir in der nächsten Woche machen. Da folgen wir den Spuren des Nikolaus von Bari bis nach Dünnwald. Ja, bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Mein Name ist Heike Sikoni. Tschüss, machen Sie es gut.